ARD.
Hinweis: Dieser Podcast enthält Inhalte, die sich mit Ereignissen während der Zeit des Nationalsozialismus befassen, einschließlich Krieg, Gewalt, Tod und Trauma. Diese Themen könnten für manche ZuhörerInnen belastend sein. Bitte achte auf deine eigenen emotionalen Grenzen und entscheide, ob du diese Inhalte hören möchtest.
Die bestehende Abteilung in Auschwitz reichte für die in Anführungsstrichen Bearbeitung dieses Massenmordes nicht mehr aus. Und es wurden aus anderen Konzentrationslagern SS-Mannschaftsdienstgrade Unterführer nach Auschwitz geschickt, um beim Raub, beim Zählen zu unterstützen. Uhrmacher, wir haben Juweliere, also Männer, die ihr Handwerk verstehen, um gezielt das Geraubte auch bewerten zu können, damit es am Ende in das sogenannte Reichseigentum mit übergeht, am Ende natürlich auch auf geheimen Konten der SS. Wir sehen aber auch, wie skrupellos en Detail bis zum Zahngold alles festgehalten wurde. Schlichtweg die Frage auch der Landesversicherungsanstalten in den 30er Jahren an die Konzentrationslager: Arbeiten die KZ-Häftlinge? Wenn sie arbeiten, müssen sie sozialversicherungspflichtig sein. Wer zahlt denn die Sozialversicherung? Eine bürokratische Kontinuität, die man ja erst einmal gar nicht vermuten möchte.
Juden und Ausweisungshäftlinge sind von der Weiterversicherung ausgeschlossen.
Wenn man diese Quelle weiterliest, wird damit ja eine Rückkehr dieser Menschen in die deutsche Gesellschaft ja gar nicht mehr mitgedacht. Es ist natürlich erst einmal auch ein materieller Raub, aber es ist viel mehr als das. Es ist am Ende das Auslöschen einer gesamten Familie, einer Generation, eines Ortes. Und das Eigentum verschwindet und damit verschwinden auch die letzten Andenken an diese Menschen und auch die letzten Erinnerungen an diese Menschen.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
In der heutigen Folge geht es um alles, was glitzert und blinkt. Um Geld, um Gold, um Edelsteine. Und trotzdem sollten wir uns nicht blenden lassen, denn wir reden heute über das dreckige Geschäft der Nationalsozialisten mit den Wertgegenständen der Ermordeten in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Ich muss ganz ehrlich sein, vor dieser Folge war das Thema in meinem Kopf ehrlich gesagt gar nicht so präsent, wenn es um die Aufarbeitung der NS-Zeit geht. Und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist es vielleicht gerade deswegen so wichtig, mal genauer hinzuschauen in die Raubmaschinerie der Nationalsozialisten. Und damit herzlich willkommen. NS-Klicken von Menschen und Mördern bekommt ihr wöchentlich in der ARD-Audiothek. Ich bin Leonie Schöler, ich bin Journalistin, Historikerin und die Moderatorin dieses Podcasts. Aber ich muss mich diesem Riesenthema nicht alleine widmen. Mir gegenüber sitzt nämlich Dr. Stefan Hörtler. Er ist ebenfalls Historiker und forscht und lehrt unter anderem an den Universitäten in Göttingen und in Huddersfield in England. Herzlich willkommen, Herr Hörtler.
Ich grüße Sie.
Ich freue mich mega, dass Sie an meiner Seite sind. Sie sind nämlich der absolute Experte, wenn es um NS-Täter geht. Sie haben bereits Zehntausende Biografien analysiert von Menschen, die im NS-Regime tätig waren, die den Massenmord, den Holocaust mitgefordert haben, mitgedacht, mitorganisiert. Und das passt ja total zu diesem Podcast, in dem wir uns jeder Folge eine Person vornehmen, die stellvertretend für ein Netzwerk steht, dass den Nationalsozialismus zu dem gemacht hat, was er ist. Wir reden heute, wie gesagt, um Wertgegenstände, um die Wertgegenstände der Menschen, die in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern erst beraubt und dann häufig ermordet wurden. Und ich hatte ja eben schon gesagt, das Thema ist mir jetzt erstmal nicht ganz so präsent gewesen. Vielleicht können Sie ja mal ganz kurz anreißen, warum ist das so wichtig und was hat das jetzt mit Tätern zu tun?
Am Ende wird alles sehr akribisch festgehalten und dazu gehört auch die Beraubung der Menschen. Es gibt große Unterschiede bei der Beraubung aus rassistischen Gesichtspunkten und vielen anderen Nationen, Ethnien, alle Bereiche spielen natürlich eine Rolle. Und über die Annäherung an diese wenigen Listen, die erhalten geblieben sind und den Raub, sehen wir aber eigentlich mehr. Wir sehen die beteiligten Personen dahinter, deren Biografien und den vermeintlich banalen Alltag, den diese Menschen in den Lagern hatten. Wir sehen aber auch, wie skrupellos en Detail bis zum Zahngold alles festgehalten wurde und man am Ende auch die Identität dieser Menschen mit diesen Listen auslöscht.
Wir reden jetzt über Netzwerke. Das klingt erstmal so ein bisschen abstrakt. Deswegen lassen Sie uns doch mal konkret machen. Wenn es jetzt darum ging, diese Gegenstände zusammenzutragen, zu dokumentieren, was waren das für Aufgaben, die dahinter standen? Vielleicht auch für Rollenverteilung? Wer waren die Leute, die das gemacht haben?
In den Konzentrationslagern gab es eine eigenständige Abteilung der Verwaltung. Und innerhalb dieser Verwaltung gibt es unterschiedliche Aufgaben, aber ein Bereich der Verwaltung lag auch in der Registrierung von sogenannten Effekten. Das ist das Häftlingseigentum und viele andere Unterabteilungen, die sich dezidiert der Registrierung von verschiedenen Bereichen widmeten. Geld, Geldwerte, Devisen, Uhren, Schmuck und so weiter und so fort. Und die Männer, die in diesen Abteilungen tätig waren, waren häufig Männer, die eine Ausbildung in diesen Feldern hatten. Sie waren Uhrmacher, Juweliere, Sparkassenkaufleute. Und dieses Netzwerk, wenn man es so bezeichnen möchte, ist am Ende eine Gruppe von Spezialisten, die sich mit jedem Bereich des Raubes auskannten und die in dieser Verwaltung diese kleineren Bereiche dann auch verantworteten. Und am Ende zum Beispiel nur für die Devisen oder nur für den Schmuck oder nur für bestimmte Bereiche mit zuständig waren und diese registriert haben und dann in bestimmten Abständen an die Zentrale nach Oranienburg abgeführt haben.
Haben da nur SS-Offiziere, Mitglieder gearbeitet in diesen Effektenkammern oder waren das nicht auch Häftlinge, die da bei dieser Vorsortierung eingesetzt wurden?
Man hat KZ-Häftlinge mit eingesetzt für die Vorsortierung des Raubgutes. Die Männer, die allerdings natürlich diese Listen mit angefertigt haben, kontrolliert haben und auch die Wertgegenstände gezählt haben, das waren in der Regel SS-Männer, Mannschaftsdienstgrade oder sogenannte SS-Unterführer, das sind Unteroffiziersdienstgrade.
Wie groß muss man sich denn dieses Netzwerk vorstellen? Also wie viele Menschen haben denn da diese Sortierung dokumentiert, haben da in diesen Effektenkammern gearbeitet auf Seite der SS?
Das variiert zwischen den einzelnen Lagern, großen Lagern, kleinen Lagern, aber es variiert auch nach Phasen von Deportationen, die in Wellen auch zunehmen und wieder abnehmen und vor allen Dingen auch im Rahmen von gezielten Massenmordaktionen. Und eine solche Aktion ist das Ungarn-Programm zwischen Mai und Juli 1944. Über 430.000 Menschen werden in der Zeit nach Auschwitz-Birkenau deportiert und wie gesagt über 325.000 unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet. Die bestehende Abteilung in Auschwitz reichte für die in Anführungsstrichen Bearbeitung dieses Massenmordes nicht mehr aus. Und es wurden aus anderen Konzentrationslagern, unter anderem aus Sachsenhausen, Männer, SS-Mannschaftsdienstgrade, Unterführer nach Auschwitz geschickt, um beim Raub, beim Zählen zu unterstützen.
Sie haben uns eine Quelle mitgebracht, die hören wir uns gleich mal an. Da wird dann vielleicht auch ein bisschen klarer, wie diese Dokumentation dann genau aussah. Das ist jetzt aus einem Massenermordungsprogramm der Aktion Reinhard. Können Sie einmal ganz kurz erklären, was die Aktion Reinhard war und wie da diese Quelle eine Rolle gespielt hat?
Die sogenannte Aktion Reinhard ist eine Massenmordaktion, die nach Reinhard Heydrich benannt worden ist. Reinhard Heydrich war der Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Dazu gehören Kriminalpolizei, politische Polizei, Gestapo und der Sicherheitsdienst der SS, ein Geheimdienst, der einem Attentat oder nach einem Attentat in Prag 1942 an den Folgen gestorben ist, aber natürlich als Mitverantwortlicher auch der Planung zur Wannsee-Konferenz und vielen anderen zentral mit der Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden beauftragt war. Und diese Mordaktion konzentriert sich vor allen Dingen auf drei Vernichtungsstätten in den besetzten polnischen Gebieten, und zwar Belzec, Sobibor und Treblinka. Die Orte werden 1942 errichtet und in Betrieb genommen und bereits 1943 wieder aufgelöst. Und die Todesrate ist exorbitant von mindestens 1,6 bis 1,8 Millionen Ermordeten allein in dieser Zeit in diesen drei Städten.
Sie haben jetzt ein Dokument mitgebracht, in das hören wir gleich rein, das einen Abschluss dieser Aktion Reinhard markiert. Können Sie kurz schon mal einordnen, was das für ein Dokument ist?
Das ist ein Dokument, was von Odilo Globocznik, einem SS-Gruppenführer, das heißt einem SS-General, gezeichnet wurde. Odilo Globocznik war für die Organisation und Durchführung der Aktion Reinhard hauptverantwortlich und hat verschiedene Berichte nach dem Abschluss dieses Mordprogramms angefertigt. Unter anderem zur Zwangsarbeit, unter anderem, und darum geht es auch heute, zu Wertgegenständen, die geraubt wurden, die detailliert zusammengefasst wurden, und er zeichnet am Ende diese Gesamtaufstellung und schickt sie an Heinrich Himmler.
Okay, dann hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
Abgelieferte Geldmittel 73.852.080 Reichsmark und 74 Pfennige. Edelmetalle 8.973.651 Reichsmark und 60 Pfennige. Devisen in Noten 4.521.224 Reichsmark und 13 Pfennige. Devisen in gemünztem Gold 1.736.554 Reichsmark und 12 Pfennige. Juwelen und sonstige Werte 43.662.450 Reichsmark. Spinnstoffe 46 Millionen Reichsmark. Summe 178.745.960 Reichsmark und 59 Pfennige.
Also insgesamt aufgerundet nur durch diese Aktion, also 179 Millionen Reichsmark in der Gesamtzusammenstellung. Können Sie einmal kurz einordnen, wie viel Geld das umgerechnet heute wäre?
Das sind natürlich sehr vorsichtige Schätzungen, aber wenn wir den Faktor, den zumindest die Bundesbank mitliefert, wäre das in der Zeit etwa ein Faktor von 4,5, mit dem wir das multiplizieren müssten, um auf einen Wert, zumindest mit dem Stand 2023, in Euro zu kommen.
Wenn man jetzt die Gesamtzusammenstellung hört, dann sind das abstrakte Zahlen. Ich finde, wenn man dann mal genauer in die Quelle reinguckt, denn ich habe jetzt hier noch ein paar weitere Seiten vor mir liegen, das wäre viel zu viel gewesen, das alles einzusprechen, dann hätten wir eine eigene Folge nur mit dieser Liste. Und da, finde ich, werden die Menschen dahinter schon ein bisschen mehr sichtbar. Da haben wir zum Beispiel Devisen in Noten ganz akribisch aufgelistet. Darunter sind natürlich US-Dollar, auch Währungen aus dem ganzen Rest der Welt. Pesos aus Argentinien, aus Uruguay, aus Mexiko. Wir haben auch Münzen aus allen möglichen Ländern. Und was ich ganz interessant finde, bei den Juwelen und sonstigen Werten und dem Übertrag, da sind ganz viele zum Beispiel Uhren, Ringe. Und die Uhren, die sind ja auch noch teilweise unterteilt in verschiedene Fassungen. Also haben wir Golduhren, da haben wir Brillant-Platin-Uhrengehäuse. Und wenn man das dann so sieht, diese genaue Auflistung, auch woher die Menschen kamen oder wo sie vielleicht mal im Urlaub gewesen sind, Was sagt uns das über die Menschen, die dort angekommen sind?
Zum einen natürlich, dass es Menschen sind, die aus ganz Europa dorthin deportiert wurden. Und zum anderen sagt es aber auch etwas über diese Liste noch einmal aus, nämlich die Täterperspektive, die zum einen diese Menschen ja nicht als Menschen wahrnehmen und zum anderen diese Liste natürlich mit, oder das ist etwas, was wir heute machen müssen, wir müssen diese Liste eigentlich mit Vorsicht genießen. Denn das, worum es auch Odilo Globocny geht, ist entlastet zu werden. Er liefert detailliert eine, sagen, Bestandsaufnahme ab von dem Eigentum und den Wertgegenständen und den Geldern, die geraubt wurden. Nichtsdestotrotz hat ja parallel auch eine Korruption stattgefunden. Es wurde gestohlen, man hat Dinge unterschlagen und daher ist der eigentliche Gesamtwert in einer Grauzone. Den kennen wir nicht. Denn das, was in andere Kanäle mit hineingeflossen ist, steht natürlich nicht in dieser Liste. Und das ist allen Beteiligten bewusst, vor allen Dingen auch Odilo Globocny, der damit natürlich, und das so endet auch ein bestimmter Abschnitt dieser Listen, um Entlastung in dieser Sache bittet, damit am Ende nicht alle anderen Bereiche bis hin zum Diebstahl und der Korruption auf ihn zurückfallen.
Über Korruption sprechen wir ja in der nächsten Folge dann noch genauer und auch über Entlastung. Wir haben ja einen Menschen heute mitgebracht, der unter anderem das hier gemacht hat, nämlich Listen angefertigt, diese ja, Gegenstände dokumentiert hat. In dieser Liste zum Beispiel haben wir hier solche Gegenstände wie Korallen, Puderdosen, Rasierapparate. Und genauso wie Sie sagen, das haben ja Menschen gemacht, die das für sich irgendwie rationalisiert haben. Wer waren denn diese Menschen? Können Sie da mal ein konkretes Beispiel nennen?
Eine dieser Personen ist Oskar Gröning gewesen. Oskar Gröning wurde 2015 in einem Prozess in Lüneburg angeklagt und verurteilt. Und Oskar Gröning ist ein Sparkassenkaufmann. Und Oskar Gröning, jetzt haben wir genau diese Verbindung zur Aktion Reinhardt und dem KZ-System. Oskar Gröning wird 1942 nach Auschwitz versetzt in diese Abteilung, die am Ende nichts anderes macht als das Beutegut der vor allen Dingen Ermordeten zu zählen, zu registrieren und dann an die Zentrale nach Oranienburg zu schicken. Und diese 20, 25 Männer, die im September 1942 nach Auschwitz versetzt werden, werden im Rahmen der Aktion Reinhardt versetzt. Werden aber nicht nach Sobibor, Treblinka oder Belzec versetzt, sondern nach Auschwitz, was zeigt, dass am Ende dieser Kosmos durchlässiger betrachtet werden muss, dass das nicht zwangsläufig getrennte Welten waren, sondern dass man eben Auschwitz oder auch Lublin als Teil dieses Mordprogramms natürlich mit sieht. Und diese 2025, das zeigt ja am Ende auch dieser Deckname der Aktion Reinhardt, sollen natürlich das Raubgut der Ermordeten zählen. Dafür werden sie dorthin geschickt. Und das ist diesen Männern natürlich auch bewusst, was sie da machen. Und sie sind an der Rampe anwesend, sie sichern das Raubgut und Oskar Gröning ist als gelernter Bankkaufmann natürlich für Geld zuständig und in dem Fall konkret für die Devisen.
Er war 21, als er nach Auschwitz versetzt wurde. Sie haben gerade schon die Verknüpfung zwischen der Aktion Reinhardt gemacht und zwischen Auschwitz. Also zu diesem Zeitpunkt, Ende 1942, war dann schon ein Umdenken in dem Umgang mit den KZ-Häftlingen oder mit Häftlingen und Jüdinnen und Juden insgesamt vollzogen worden, verstehe ich das richtig? Also, dass man da schon organisierter losgegangen ist, sodass deswegen auch so viele junge Menschen zu diesem Zeitraum nach Auschwitz versetzt wurden, um dort in der Effektenkammer zu arbeiten?
Die Versetzung muss vor allen Dingen mit dem Beginn des systematischen Massenmords gesehen werden, der in Auschwitz nach ersten Testtötungen, in Anführungsstrichen, 1941 dann mit dem sogenannten Bunker 1 und Bunker 2, das sind die beiden Gaskammern umgebauter Bauernhäuser in Auschwitz-Birkenau, dann 1942 in den systematischen Massenmord übergeht. Und mit dem Anstieg der Deportationen und natürlich auch dem Anstieg der Ermordeten wird diese Abteilung aufgebaut und personell erweitert. Und diese Männer, darunter Oskar Gröning, werden zu diesem Zweck nach Auschwitz versetzt. Und die anderen sind ähnlich in ihren Professionen natürlich vertreten. Wir haben Uhrmacher, wir haben Juweliere, also Männer, die ihr Handwerk verstehen, um gezielt das Geraubte auch bewerten zu können und natürlich zu registrieren und abzuführen, damit es am Ende in das sogenannte Reichseigentum mit übergeht, am Ende natürlich auch auf Geheimkonten der SS.
Was ich interessant finde an Oskar Gröning ist ja, dass er in den Jahren nach 1945 immer wieder in Interviews oder auch in Nachkriegsprozessen ausgesagt hat und erzählt hat von dem, was er in Auschwitz gesehen hat. Wie ist er denn in seinem eigenen Gerichtsprozess 2015 aufgetreten? Hat er dann auf einmal geleugnet, dass er die Krematorien gesehen hat und wusste, was auf der Rampe passiert?
Viel interessanter ist bei Oskar Gröning vielleicht sogar die Phase vor dem Prozess, denn er hat bereits für den BBC Interviews gegeben, in denen er deutlich gemacht hat, dass es diesen Massenmord gegeben hat, dass er Zeuge des Massenmords war, und er hat diesen nie geleugnet. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass er als Beteiligter und natürlich gerade im Rahmen der Aktion Reinhard nach Auschwitz Versetzter nach 1945 den Mord weder geleugnet hat noch verharmlost hat. Der wichtige Punkt ist vielleicht, um nochmal auf diesen Begriff der Aktion Reinhard einzugehen, der sich ja auf dem Versetzungsbefehl dieser Männer befindet. In dem Moment ist es klar, es geht ja nicht nur um den Raub, sondern es geht dezidiert um den Raub im Rahmen einer Mordaktion. Es geht dezidiert um den Raub im Rahmen der sogenannten Entlösung der Judenfrage. Das ist ganz offensichtlich mit dem Befehl und auch dem Terminus Aktion Reinhard auf diesem Dokument gemeint. Und damit ist auch klar, dass Oskar Gröning, wie auch alle anderen, die auf der Liste standen, ausschließlich oder zumindest primär zu diesem Zweck auch nach Auschwitz versetzt wurden. Und ihre Kernaufgabe bestand darin, und der September 42, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, ist ja ohnehin ein wichtiger Monat, auch in der Genese des KZ Auschwitz. Und mit dem Ende dieser verschiedenen Mordprogramme, vor allen Dingen auch des Ungarn-Programms 1944, wird Oskar Gröning letztendlich dann auch für den Einsatz in den Feldeinheiten der Waffen-SS freigegeben, das heißt für den Fronteinsatz. Das ist sozusagen ein Massenmordprogramm, bei dem über 325.000 Menschen in 6 bis 8 Wochen ermordet werden.
Hat er sich da selber für gemeldet oder wollte er sich versetzen lassen oder warum wurde er da umgesetzt in eine andere Division?
Diese Rekrutierung vor allen Dingen 1944, die finden übrigens auch im September statt, August, September 1944. Das sind Versetzungsaktionen, bei denen zahlreiche hunderte Männer in den Konzentrationslagern, allein hunderte in Auschwitz, in Anführungsstrichen freigesetzt werden, um an die Front zu kommen und dann durch Verwundete, aber vor allen Dingen auch durch ältere Wehrmachtssoldaten ersetzt werden. Und die Männer, und das ist natürlich mit ein Selbstbild der SS, melden sich auf dem Papier immer freiwillig oder zumindest vor allen Dingen dann freiwillig in dieser Zeit. Denn die Freiwilligkeit ist ja ein Begriff, der ohnehin immer den Korpsgeist der SS mit verstanden hat. Sodass diese Freiwilligkeit eine Grundvoraussetzung war, sowohl für die Meldung in der SS, aber am Ende natürlich auch für den vermeintlich heroischen Einsatz für Volk und Vaterland an der Front, wofür man sich selbstverständlich dann auch freiwillig meldet.
Gut, aber September 1944, da befinden wir uns ja schon zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als Deutschland schon viele Frontverluste hinnehmen musste, in Frankreich vor allem, aber auch im Osten Europas. Es wurden bereits Konzentrationslager aufgegeben, Menschen mit auf Todesmärschen Richtung Frontinnengrenze versetzt. Also das kann ja kein ganz zufälliger Zeitpunkt gewesen sein, wo der Gröning da versetzt wurde.
Genau das. Deshalb muss man mit dem Aspekt der Freiwilligkeit sehr vorsichtig umgehen. Die Listen der Männer, die vor allen Dingen im September 1944, aber auch später an die Front versetzt werden, werden häufig als Freiwillige bezeichnet. Wir müssen aber im Einzelfall wirklich schauen, wer von diesen sich dann auch nachweislich freiwillig gemeldet hat oder einfach als freiwillig subsumiert wurde. Und in der Tat gibt es auch Freiwillige, die melden sich schon 1943 und werden dann auch 1944 freigegeben für die Front. Das ist aber eher die Ausnahme. In der Regel sind es Männer, die gerade in dieser Phase, in der natürlich auch die Chance möglicherweise an der Front zu fallen relativ groß war, ja gar kein Interesse mehr hatten, eigentlich nochmal in den letzten Monaten, das war zwar nicht absehbar, dass der Krieg in wenigen Monaten endet, aber zumindest in dieser Phase an die Front versetzt zu werden, da der Dienst im Konzentrationslager erst einmal sicherer war. Und von daher muss man sehr vorsichtig sein, wer hat sich wirklich freiwillig gemeldet und wer wird zwar als Freiwilliger bezeichnet, ist aber einfach aufgelistet worden und wird dann aufgrund eines Gesundheitszustandes, das heißt als frontverwendungs- oder feldverwendungsfähig, kriegsverwendungsfähig, dann an die Front versetzt.
Ja, kriegsversetzungsfähig, das klingt irgendwie so pervers, aber wir sind jetzt schon beim Thema Ideologie und ideologische Vorgabe des Nationalsozialismus. Ich glaube, ich muss jetzt mal eine Frage stellen, die ich ungerne stelle, weil sie sich wirklich ein bisschen eklig anfühlt, aber ich glaube, sie ist wichtig, um zu verstehen, warum das eigentlich alles gemacht wurde, worüber wir hier reden. Ich stelle sie jetzt einfach mal geradeaus. Hat es sich für die Nationalsozialisten gelohnt, in Anführungszeichen, diese ganzen Gegenstände zu rauben? War das ein Plusgeschäft, was sie da gemacht haben?
Das war es absolut nicht. Das System in dieser Größenordnung am Laufen zu halten, in dieser Infrastruktur zu organisieren, zu finanzieren, das Personal, das kostet natürlich ein Vermögen. Aber es ist immer und nie ökonomisch, den wertvollsten Bereich natürlich in einer Kette, nämlich die Arbeitskraft selbst, zu töten. Und deshalb kann das kein Gewinn sein und deshalb ist der Raub auch nicht als eine Art Refinanzierungssystem des Massenmords zu sehen, sondern es ist natürlich erst einmal auch ein materieller Raub, aber es ist viel mehr als das. Es ist am Ende das Auslöschen einer gesamten Familie, einer Generation, eines Ortes. Und das Eigentum verschwindet und damit verschwinden auch die letzten Andenken an diese Menschen und auch die letzten Erinnerungen an diese Menschen. Und aus Sicht der Nationalsozialisten und auch aus Sicht der SS war es natürlich trotzdem eine Form der Bereicherung. Aber der Gewaltkosmos, Konzentrationslager, genauso wie der Gewaltkosmos und diese Mordzentren wie Treblinka, Sobibor oder Belzec, das sind natürlich Zentren, die weitaus mehr gekostet haben. Deshalb ist das, sagen, eine fast schon zynische Form, sagen, über solche Raubgeschichten im Sinne eines Profits zu sprechen, weil der Hintergrund deutlich ideologisch motiviert war.
Das bisherige Gespräch hat mir ganz klar vor Augen geführt, wen wir meinen, wenn wir von sogenannten Schreibtischtätern sprechen. Da haben Menschen den millionenfachen Mord schwarz auf weiß in kleinteiligen Listen festgehalten, aber oftmals ohne dabei das Gefühl haben zu müssen, sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Hinter dieser bürokratischen Distanz ließ sich nach 1945 natürlich wunderbar verstecken und jegliche aktive Mitschuld an den Morden von sich weisen. Im zweiten Teil dieses Gespräches möchte ich deshalb nochmal ein wenig mehr an den Anfang der NS-Herrschaft weit vor 1939 vorrücken, als in den KZs zwar noch nicht industriell gemordet wurde, aber bereits das Eigentum von einigen Inhaftierten einbehalten. Was verraten die Effektenkammern über die frühen Pläne der Nationalsozialisten im Umgang mit Jüdinnen und Juden? Herr Hörtler, es gibt Bemühungen, die Wertgegenstände, die während des Nationalsozialismus geraubt wurden, an die Nachfahren der KZ-Insassen zurückzuführen. Also zum Beispiel die Erosion Archives, die suchen richtig nach den Nachfahren, nach Menschen, die vielleicht ja Bilder, Alben, Ringe mit Inschriften wiedererkennen und diese Gegenstände dann in die Familien zurückgeführt werden können. Warum macht man das? Und was ich auch super interessant finde, daran vielleicht gleich anschließend, wo kommen diese Gegenstände denn jetzt eigentlich her?
Bei den Gegenständen, ob in Bad Arolsen, aber auch in anderen Bereichen, handelt es sich in der Regel um Wertgegenstände, aber auch kleinere Stücke, oft von einem ideellen Wert, die im Bereich der sogenannten Effektenlager in den Konzentrationslagern gesammelt wurden und die überdauert haben. Und das sind nicht viele und das sind am Ende, wenn wir die Gesamtzahl natürlich an Deportierten und an KZ-Häftlingen sehen, trotzdem ein kleiner Teil. Aber damit wird diesen, nicht nur diesen Stücken, sondern auch sagen, dieser Erinnerung eine konkrete Person zugeordnet. Und man bringt damit natürlich auch solche Gegenstände zum Sprechen. Und es geht nicht allein um den Wert dieser Gegenstände, sondern es geht am Ende dann auch um familiäre Erinnerungen und sagen, möglicherweise, wenn diese Menschen in den Konzentrationslagern ums Leben gekommen sind, vielleicht auch um ein letztes Andenken.
Sie haben uns jetzt eine Quelle mitgebracht, in die hören wir gleich mal rein. Was ich da super spannend finde, und da können Sie vielleicht schon mal vorab ein bisschen was erzählen, ist es, dass es da um Versicherung geht und um die unterschiedliche Behandlung von einzelnen Häftlingsgruppen. Was können wir daraus ziehen?
Dieser Aspekt der Sozialversicherung ist eigentlich relativ spannend, weil wir dort zum einen die doch sehr klassische deutsche Bürokratie sehen, nämlich schlichtweg die Frage auch der Landesversicherungsanstalten in den 30er Jahren an die Konzentrationslager, arbeiten die KZ-Häftlinge? Wenn sie arbeiten, müssen sie sozialversicherungspflichtig sein. Wer zahlt denn die Sozialversicherung? Und in dem Moment kommt es zu einer Diskussion auch der Landesversicherungsanstalten und der Konzentrationslager, die darin endet, dass für deutsche nichtjüdische Gefangene ein Mindestanteil, sozusagen ein Pflichtanteil der Sozialversicherung aufgebracht wird, und zwar von der SS.
War das in allen Lagern so oder nur in einigen?
Das war in allen Konzentrationslagern so. Und wenn wir, das ist ein relativ unbekannter Aspekt, aber wenn wir die Bruchstücke auch der Akten verfolgen, können wir sehen, dass das bis 1945 Bestand gehabt hat. Interessant ist dass mit dieser Diskussion der Sozialversicherung in den 30er Jahren die Entscheidung kommt, jüdische Gefangene von dieser Sozialversicherung auszunehmen. Das heißt, die SS zahlt einen Pflichtanteil, einen Mindestbetrag für nicht-jüdische Deutsche, aber nicht für jüdische deutsche Gefangene.
Und da hören wir jetzt mal in die Quelle rein gemeinsam.
Weimar, Buchenwald, 20. März 1939. An die Häftlingseigentumsverwaltung, Abteilung Effektenkammer. Von nachstehender Ausführung sind Abschriften auszufertigen und in den Blocks mit arischen Häftlingen zum Aushang zu bringen. Betreff: Zahlung von Beiträgen zu den Sozialversicherungen. Aufgrund des Gesetzes vom 21.12.1937 über den Ausbau und die Neuregelung der Altersversorgung sind ab dem 01.01.1938 in jedem Kalenderjahr zur Erhaltung der Ansprüche aus den Versicherungen eine Mindestanzahl von freiwilligen Beiträgen zu kleben. Für mittellose Häftlinge, die 9 Monate in Schutzhaft oder im Konzentrationslager sind, können von der Verwaltung die erforderlichen Beiträge für die Zeit der Schutzhaft gezahlt werden. Voraussetzung ist ein entsprechender Antrag des Häftlings. Juden und Ausweisungshäftlinge sind von der Weiterversicherung ausgeschlossen. Gezeichnet: Erster Schutzhaftlagerführer Rödel, SS-Obersturmbannführer.
Das ist eine Quelle aus Anfang 1939, sprich Monate bevor der Zweite Weltkrieg ausbricht. Und da ist jetzt schon von einer unterschiedlichen Behandlung von jüdischen Häftlingen die Rede. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass zu diesem Zeitpunkt doch schon vielleicht ausgegangen wurde davon, dass diese jüdischen Häftlinge nicht den Weg zurück in die Gesellschaft finden. Oder was können wir da jetzt draus ziehen?
Es mutet ja fast schon absurd an. KZ-Häftlinge, die in den Lagern teilweise bis 1945 dann waren, und wir sprechen ja hier vor allen Dingen über die Gruppe der deutschen nicht-jüdischen Gefangenen, dass dort dann in Verhandlung mit den Landesversicherungsanstalten die Entscheidung getroffen wird, diese Mindestbeiträge am Ende zu zahlen. Also eine bürokratische Kontinuität, die man ja erst einmal gar nicht vermuten möchte. In dem Moment, in dem jüdische Gefangene und auch die sogenannten Ausweisungshäftlinge von der Regelung ausgenommen werden, bereichert sich ja am Ende das Deutsche Reich und auch die SS an diesen Beiträgen, die sie ja für diese Menschen nicht zahlen müssen, obwohl diese Menschen genauso wie die anderen Zwangsarbeit leisten.
Das ist ja auch nochmal so eine andere Art des Identitätsdiebstahls.
Wenn man diese Quelle weiterliest, wird damit ja eine Rückkehr dieser Menschen in die deutsche Gesellschaft ja gar nicht mehr mitgedacht. Denn wenn keine Sozialversicherung gezahlt wird und wenn sie am Ende keine Ansprüche haben, wovon sollen sie am Ende ihren sozialen Bereich mit refinanzieren im Falle einer, und die ist ja nicht geplant, ja, einer Entlassung oder zumindest teilweise findet sie ja auch nach den Novemberpogromen noch statt. Aber es ist am Ende klar, dass diese Menschen nicht wirklich in die deutsche Gesellschaft zurückkehren sollen oder dass man ihnen zumindest die Basis, die wirtschaftliche Basis und die finanzielle Basis dafür vollkommen nehmen will. Und das ist der weitere Aspekt des Raubes in jegliche Grundlage eines weiteren Wirtschaftens in der deutschen Gesellschaft einfach nimmt und sich auch dieser Grundlage zum einen natürlich bereichert, aber sie auch der Menschen selbst beraubt.
Sie haben jetzt noch eine Quelle vor sich liegen, auf die sind wir noch nicht zu sprechen gekommen. Die haben wir nicht eingesprochen, weil auch sie sehr detailliert ist. Und da geht es vielleicht auch nochmal darum, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich dieses vollkommene Nehmen der Identität und der Grundlage und allem, was man irgendwie finden konnte und diesen Menschen wegnehmen konnte. Was ist das für eine Liste, die Sie da vor sich liegen haben?
Es gibt einen Ordner, und das ist fast schon eine sehr rare Quelle, einen Ordner aus dem Jahr 1944, der überlebt hat aus dem Bereich dieser Raublisten, die dann aus den verschiedenen Konzentrationslagern angefertigt wurden und dann an die Zentrale in Oranienburg mit gesandt wurden, mit den dann auch verplombten Kanistern, Kisten der geraubten Gegenstände. Und dort haben wir zum einen Listen, dort werden detailliert die Gelder aufgelistet, die Devisen aufgelistet, verschiedene Banknoten aufgelistet.
Ringe. Also so wie bei den Quellen, die wir schon vorhin gehört
haben. Genau, das ist sozusagen en detail ähnlich mit auch dem Zahngold, was den Menschen nach dem Tode mit herausgebrochen wird. Das ist eine Form, die mit angefertigt wird und die dann teilweise nach unterschiedlichen, genauso wie Sie das vorhin auch benannt haben, teilweise nach der Art der Gegenstände getrennt werden und abgeliefert werden. Und das zweite ist die Kleidung selbst. Diese Kleidung, massenhafte Kleidung, ja, wir dürfen nicht vergessen, es werden ja allein 1944 Hunderttausende in das KZ-System deportiert.
Und die haben ganz häufig in die Schuhe, in die Absätze, in die Taschen ihrer Klamotten noch versucht, irgendwie einzunähen oder zu verstecken, was sie eben dem System vorenthalten wollten. Ihre letzten Gegenstände sozusagen, ihre letzten Wertgegenstände.
Ja, das ist das eine, sie verstecken Sachen und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Kleidung selbst, die auch geraubt wird und dann dem Winterhilfswerk, das heißt der breiteren deutschen Gesellschaft mit zur Verfügung gestellt wird, aber auch für andere Kleidungsstücke werden zerteilt, werden dann neu genäht, auch für Uniformen und viele andere Bereiche. Das heißt, auch diese Bereiche werden geraubt und es gibt verschiedene Bekleidungswerke der Waffen-SS und ein großer Betrieb befindet sich auch in Oranienburg, also dort, wo auch sich das Konzentrationslager Sachsenhausen befindet. Und die Kleidung wird dorthin geschickt. Und gerade in den Schuhen wird verstecktes, ob Geld oder kleinere Gegenstände, werden diese gefunden. Und es werden auch hier wiederum detailliert Listen angefertigt, was man eigentlich in diesen Schuhen gefunden hat. Und wir haben verschiedene Dokumente aus zum Beispiel April 1944 oder Mai 1944. Da wird zum einen von 8.431 Stück Schuhen berichtet, die zertrennt wurden und in denen man 214 Stück an vorstehend aufgeführten Wertgegenständen, ich habe jetzt zitiert, gefunden hätte. Und dann werden diese mit aufgelistet. Ohrringe, Perlen, Ringe, lose Steine, weiß, Broschen, Ringe gelb, weiß, ein Stein und viele andere Dinge. Also sozusagen en detail mit und in einem anderen Dokument vom 8. Mai wird von 34.879 Stück Schuhen gesprochen. Und auch hier werden 204 Stück an, ich zitiere wieder, vorstehend aufgeführten Wertgegenständen gefunden und diese detailliert aufgelistet. Das heißt, das sind noch weitere Raublisten und das, was sich natürlich in diesen Schuhen befunden hat, ist das, was die Menschen als ihre letzte, entweder aus ideellem Wert, in Ehering einfach versteckt haben, damit man ihnen diese Gegenstände bei einer Deportation oder Einlieferung in ein Lager nicht nimmt.
Also vermutlich die Gegenstände, an denen die Menschen dann am meisten gehangen haben, Eheringe, Broschen, die sie vielleicht auch ja, geerbt haben und die dann da einfach eingeführt wurden in das System. Das ist ja auch eine Form der Selbstbereicherung teilweise der Menschen gewesen, die dort gearbeitet haben. Da sind wir vielleicht schon mal ein bisschen beim Anteasern der nächsten Folge, beim Stichwort Korruption, das Sie ja vorhin auch schon erwähnt hatten, ne?
Selbstverständlich sind diese Orte dann auch Orte der persönlichen Bereicherung. Es findet auf verschiedenen Ebenen statt. Karl Otto Koch wäre ein sehr prominentes Beispiel, der sich schon sehr früh auch am Eigentum der Gefangenen bereichert. Karl Otto Koch war ein KZ-Kommandant in den Lagern Buchenwald, Lublin, Esterwegen, Kolumbiahaus in Berlin, Sachsenhausen, Sachsenburg. Also Konzentrationslager seit den 30er Jahren und dann bis 1942 als KZ-Kommandant eingesetzt. Und er ist vielleicht in dem Fall ein prominentes Beispiel, bei dem die SS selbst anfängt zu ermitteln, ihn und viele andere dann vor Gericht stellt, verurteilt und im Falle von Karl Otto Koch sogar, damit wird ein Präzedenzfall geschaffen, zum Tode verurteilt und sogar noch kurz vor der Befreiung des KZ Buchenwald dann auch hinrichtet.
Ja, über dieses Thema Korruption und wie die SS damit umgegangen ist, mit diesem moralischen Sittenverfall in ihren eigenen Reihen, aus ihrer Sicht zumindest, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Sie hatten jetzt schon ein prominentes Beispiel genannt. Wir sprechen in der nächsten Folge über Albert Bree, der war im Umfeld der Kantinenverwaltung tätig. Ein Themenaspekt, der mir total fremd war, bis ich diese Folge vorbereitet habe, weil ich, und das kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen, irgendwie mir KZs noch nie mit einer Kantine vorgestellt habe. Aber über all das und was das mit Korruption zu tun hat, darüber reden wir in der nächsten Folge. Ich freue mich erstmal mega, dass Sie uns so viel heute mitgebracht haben, von Ihrem Wissen, von den Quellen, die Sie gefunden haben. Ich glaube, das hat uns allen mal so ein bisschen ein Gefühl dafür gegeben, was dort eigentlich alles verwertet wurde und wie dieser Raub an Menschenleben, aber auch am materiellen und emotionalen Wert eigentlich bedeutet hat. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp. Im Podcast Zeitkapsel: Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Sprechen vier 16-jährige Schülerinnen mit der 91-jährigen Irene Hasenberg über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, Hunger. Jeder Tag könnte der letzte sein. Wie hast du den Holocaust überlebt? Wollen Miller, Ida, Lonnecke und Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der vier 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene entstanden. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ist eine Produktion von Funk und dem MDR. Den Podcast findet ihr, genau wie diesen Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern, in der ARD-Audiothek.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann. Redaktionsleitung für den MDR: Anna-Is Roth. Autorin: Susan Reich. Unser Gesprächsgast: Dr. Stefan Hördler. Sprecher: Andreas Herler und Camillo Schumann. Moderation: Leonie Schöler.